eigentlich zwei Fragen, eine große und eine kurze. Unsere erste Frage. Sie sagen, die arabische Welt ist unstabil, Grenzen sind künstlich, es gibt sehr viele Religionen, Konfessionen, Minderheiten und so weiter und so fort. Deutschland war nach 200 Jahren nicht so unstabil, aber so ein bisschen ähnlich. Es gab zwei große Konfessionen, so ungefähr 70 Staaten oder mehr, oder weiß ich nicht genau. Wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 50, 60, 100 Jahren Araber sich, die Deutschen hier, irgendwie in eine politische Nation zusammenbringen? Oder halten Sie das für absolut unwahrscheinlich? Oder in wie vielen Generationen kann sowas passieren? Das war die große Frage und die kurze Frage. Hat mit heutigen Themen nichts zu tun. Ich habe gesagt, in Amerika darf man etwas politisch Unkorrektes nicht sagen und nicht denken. Die unterrichten Sie doch.
Erst einmal, ich weiß nicht, was in 100 Jahren passieren wird. Und ich glaube, man muss ein Vollidiot sein, um zu sagen, ich weiß, was in 100 Jahren passieren wird. Zum Beispiel, wenn man mir gesagt hätte vor 100 Jahren als Jude, dass die Juden sehr gute Soldaten sein werden, hätte ich mich gewundert, um das Mindeste zu sagen. Ich glaube, man kann, die Welt ändert sich so schnell, dass man über was in 100 Jahren passieren wird, kann man sehr wenig sagen. Ich kann aber sagen, ich kann sprechen über die nächste Generation und vielleicht ein bisschen über die danach kommt, weil die Kinder, die heute erzogen werden, werden die Entschlüsse nehmen in einer Generation oder in eineinhalb Generationen. Und das kann ich im Moment nicht sehen. Ich sehe die Feindlichkeit in der arabischen Welt nur höher und höher und die Gewalttätigkeit nur höher und höher. Ich sehe viele Sachen, die man für Generationen ohne Explosion behandeln konnte und die explodieren jetzt in unser Gesicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir ja vorstellen, einen großen Diktator, der alle anderen umbringt. Ja? Aber die Frage ist, können wir das Stabilität nennen? Konnten wir Libyen stabil nennen, weil 40 Jahre war dort Gaddafi? Konnten wir die Sowjetunion als stabil beurteilen, weil sie 70 Jahre oder mehr dort in der Macht waren? Ja? Also ich sehe nicht, wie sowas im Nahen Osten, auch wenn man einen Diktator hat, dass man irgendetwas kriegt, das langfristig funktionieren kann. Das sehe ich nicht. Aber wissen Sie, in Englisch sagt man, predictions are very difficult, particularly those concerning the future. Ja? Also ich kann Ihnen nicht eine bessere Antwort geben. Jetzt in Amerika, lasst man mich sprechen, hauptsächlich, weil ich nicht bereit bin, Angst zu kriegen von dem politischen Korrektnis. 90% von politischen Korrektnis ist nicht, dass man etwas sagt und dann sind die Konsequenzen schrecklich, sondern dass, weil man keine negative Konsequenzen will, sagt man schon nicht bestimmte Sachen, um nicht negativ zu. Ich bin so arrogant, dass es mich eigentlich nicht stört, dass, wenn man mich hasst, hasst man mich, und wenn man mich nicht gern hat, what else is new? Und ich nenne das wieder, das kann ich auf Deutsch nicht übersetzen, mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Also da es mich nicht stört, kann ich mich so ausdrücken, und wenn man mich nicht lieb hat, da hat man mich nicht lieb. Stört mich nicht.
Meine erste Frage ist vielleicht nicht gerade innerhalb des Vortrags gewesen, aber es ist eine Grundfrage. Bis zum Ersten Weltkrieg, im Osmanischen Reich, gab es da, nach meinem bescheidenen Wissen, nicht große Entwicklungen in diesem Raum. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das aufgeteilt zwischen England und Frankreich. Und diese Aufteilung, diese Grenzen sind vielleicht auch ein Grund der Instabilität. Denn nicht nur, dass die Stammesgrenzen wurden dabei nicht berücksichtigt, sondern es wurden künstliche Grenzen über diese Region gezogen, die Interessen von Frankreich und England in dem Maße, wie sie sich einigen konnten, berücksichtigt hat. Aber es hat zur Folge seine Vermutung der Unstabilität bis heute. Zweite Frage ist, ist es das Problem vom amerikanischen Außenpräsidenten, amerikanischen Staatssekretär, dass er noch nicht Kandidat ist für den Nobelfriedenpreis, dass er sich so bemüht, irgendwie aufzuzwingen, beide Seiten der Palästinenser und Israelis aus seiner Sicht mögliche Konfliktminimierung der Frieden wäre übertrieben. Das ist, da haben Sie sicher recht, das ist eine Frage von der Generation. Und zum Schluss möchte ich eine Anmerkung machen. Er hat schon den Nobelpreis bekommen. Dadurch darf er sich weiter darum, nur friedliche Bezahlungen zu machen, um sie zu geben. Und das ist zumindest ein ideeller Beitrag zu dieser miesen Situation.
Schauen Sie, was Sie historisch, was Sie gesagt haben über die Geschichte, ist richtig. Aber die Frage ist, soll es eine Ausrede sein für den Misserfolg in der arabischen Welt? Und wir haben gesehen im Kolonialismus viele Sachen, die 10-mal so schlimm sind, wie was im Nahen Osten passiert ist. Und Menschen wollen erfolgreich sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Araber haben gehabt einen sehr leichten Kolonialismus für 30 Jahre. Die Indier haben gehabt einen sehr schweren Kolonialismus für ein paar hundert Jahre. Aber die Indier sind sehr erfolgreich und die Araber sind das Gegenteil davon. Also ich glaube, es gibt zwei Sorten von Menschen in dieser Welt. Die eine wollen etwas erreichen und die andere wollen eine gute Ausrede haben, warum sie einen Misserfolg haben. Und die Araber gehören zu der zweiten Kategorie. Sie sind wunderbar mit Ausreden. Aber wenn es kommt zur Frage, ob sie bereit sind, das zu tun, was man haben muss, damit man erfolgreich ist, da sind sie nicht bereit, das zu tun, weil es schwierig ist. Ich gebe Ihnen vielleicht noch ein Beispiel, der vielleicht noch klarer ist. Singapur hat angefangen mit katastrophalen Umständen, nur 1965. Und heute ist es einer der erfolgreichsten Plätze der Welt. Sie haben sogar kein Wasser, nicht nur die Grenzen und das, und sie haben Chinesen und Indier und Malesen und was man nur hat. Aber sie haben schwer gearbeitet und sie haben einen großen Erfolg. Die Araber haben enorme wie sagt man, Resources?
Ja? Ressourcen, kann man sagen.
Ressourcen, ja. Hunderttausende von Milliarden Dollars und alles dieses Geld, dieses enorme Ressource geht verloren, weil 90% davon geht auf Kriege und 10% auf Korruption. Ja. Und die Araber haben diese Milliarden, also was Europa mit diesem Geld tun konnte oder Israel oder Amerika, wäre die ganze Welt zu ändern. Bei denen ist alles verrottet, weil man hat dieses Riesengeld genommen und haben das verschwendet auf Kriege und Korruption. Also Ausreden sind wunderbar. Die zweite Frage habe ich vergessen, nur ein Stichwort. Nein, Peres war die dritte. Ah, Obama. Ja. Beim Obama hat das nichts mit dem Nobelpreis zu tun. Die Norwegen wollen anti-amerikanisch sein. Da haben sie den Obama einen Nobelpreis gegeben, weil sie geglaubt haben, dass dieser Obama, und mit Recht haben sie geglaubt, eigentlich ein Europäer ist. Aber das Problem ist, Obama ist, dass er nicht versteht, was es ist, ein amerikanischer Präsident zu sein. Er kann sich nicht leisten, ein Europäer zu sein, weil er hat eine globale Verantwortung. Moshe Dayan hatte eine wunderbare, ein wunderbaren Sprichwort. Er hat das für viele benutzt und ich glaube, das ist relevant zu Obama. Er hat gesagt, dieser Mensch ist ein guter Bursch im schlechten Sinne des Wortes. Ja? A good guy in the bad sense of the term. Obama ist nicht ein Schlechter, ist nicht kein Jimmy Carter. Ja? Aber er ist clueless, er hat keine Ahnung, er versteht gar nichts von gar nichts. Und guten Willen hat er, aber er kann nichts machen, das funktioniert in der Welt. Und das ist nicht nur im Nahen Osten. Also wir sehen uns an Putin und Obama. Putin kann 3 Obama für Frühstück haben und es ist noch Platz für Pancake. Ja? Er kann ihn so manipulieren, wie man ein kleines Kind, der auch dumm ist, manipulieren kann. Jetzt, Putin ist ein Chef von einem enormen Misserfolg, was Russland ist, und er bringt Russland tief in die Erde. Und Obama ist der Chef von einem großen Staat, der mehr Erfolg hat, meiner Meinung nach, wie jeder andere. Aber Putin kann Obama sehr, sehr leicht manipulieren, weil Obama die Welt überhaupt nicht versteht. Über Shimon Peres möchte ich nicht lange reden. Er ist der Präsident von Israel, das ist etwas Symbolisches. Also was ich über ihn sagen will, will ich mal woanders sagen.
Wolfgang Bock, ich bin Jurist und beschäftige mich auch mit dem Islam. Aber zunächst schönen Dank. Die kalten intellektuellen Duschen sind sehr erfrischend. Und die Lateiner haben, Römer haben gesagt, lachend die Wahrheit zu sagen, ist das Beste. Ich habe es genossen. Danke. Nur eine einzige Frage. Betrifft die Türkei. Wenn in den kommenden Kommunalwahlen sich jemand von der säkular-demokratischen Gegenseite durchsetzen sollte, kann es auch positive Perspektiven geben?
Kann es auch was?
Wenn sich jemand von der säkular-CAP-Seite im Kandidaten Istanbul insbesondere durchsetzen sollte, dann könnte es positive Perspektiven geben, nachdem was passiert, wenn die CRP nicht gewinnt, keine positiven Kandidaten in den Fragen nicht. Das sind, dann sehe ich keine, insofern mit dieser Frage.
In der Türkei, glaube ich, hat es viel zu tun, auch mit der Personalität von Erdogan und Davutoğlu, aber auch mit dem Charakter von dieser Partei. Also eigentlich, sie können eine Mehrheit in der Türkei schaffen, weil die Unterstützung hauptsächlich von Anatolia kommt. Also die nicht von der Atatürk-Revolution sich geändert haben und eigentlich viel mehr europäisch sind. Also ich weiß nicht, ob es dort gehen kann, wenn diese Partei weiter in der Macht ist. Aber Erdogan selbst ist ein sehr negativer Element und ich bin glücklich zu sagen, dass in den letzten Monaten er ein großes Misserfolg hat, nicht nur außerhalb der Türkei, die ganze Außenpolitik von der Türkei ist eine Katastrophe. Alles ist dort schiefgegangen von der türkischen Seite, aber ich bin jetzt glücklich zu sehen, dass es auch innerhalb der Türkei nicht mehr funktioniert. Und diese Fantasien, die der Erdogan hatte über das neue ottomanische Reich und die Region zu ändern und wieder. Am Anfang war der Obama mit ihm begeistert. Hier ist dieser moderate Muslim, der zeigen kann, jetzt kann man sehen, was der Erdogan wirklich ist. Und das ist eine wunderbare Sache. Man lässt jemand eine Schnur, die lang genug ist, er wird sich schon selbst aufhängen. Und ich hoffe, dass wir in der sehr nahen Zukunft werden wir ihn hängen sehen in einer Form, die es ganz klar macht, was für ein Misserfolg dort da ist.
Ja, ich habe eine Frage zu dem
Über was?
Persien.
Ah, no, ja, ja.
Und es ist im Augenblick, dass es zurzeit sich auch wirklich fürchterlich, diese Herrschaft der Ayatollah. Aber hat nicht Persien eventuell eine Chance für diesen Raum, wenn man sich die tiefere Geschichte anschaut?
Das ja.
Ist die erste Frage. Die zweite Frage zu Herrn Obama. Herr Obama wird ja immer betitelt als Europäer. Ich selber muss sagen, da habe ich mich sehr lange gefragt, frage es mich immer noch. In Amerika werden ja eigentlich nur relativ reiche Leute Präsidenten. Oder sie brauchen jedenfalls ihr Geld. Wer hat Herrn Obama finanziert? Das würde mich interessieren, falls Sie es wissen.
Also, danke Ihnen. Erst einmal wegen, was war die erste Frage wieder?
Nach Iran.
Iran. Iran ist ganz verschieden als die arabische Staaten. Das ist was ganz, ganz anderes. In Iran gibt es nur eine Sache, die falsch ist, und das ist die Regierung. Das sind die Ayatollahs. Die iranische Gesellschaft ist gesund, wenn man dort kriegen kann Änderungen vom Regime, wird Iran nicht nur stark und erfolgreich sein, sondern auch den Nahen Osten stabilisieren. Und ich glaube, die Iraner haben eine große Zukunft. Sogar unter den Ayatollahs, ungefähr 2/3 von den Iranern wollen in einer pluralistischen Umgebung leben. Der Unterschied zwischen Iran und der arabischen Welt ist enorm. In der arabischen Welt gibt es ein ekelhaftes Regime und eine Gesellschaft, die noch schlimmer ist als das Regime. In Iran haben wir eine gesunde Gesellschaft, und wenn sie nur zur Macht kommt, glaube ich, dass Iran ganz anders sein wird. Und eine meiner Probleme mit Obama war, dass um 2009, wie die Iraner auf die Straßen gegangen sind, hat Obama gar nichts getan. Also wenn man gar nichts tun soll, tut er. Und wenn man etwas tun soll, tut er nicht. Aber außerdem ist er wunderbar. Die Frage von, wer finanziert den Obama, das ist keine Konspiration. Obama hat eine sehr große Unterstützung im amerikanischen Volk, hauptsächlich von schwarzen, junge Menschen und Frauen und Hispanier. Ja, das ist die Schwerpunkte, das sind die Schwerpunkte. Und er ist ein guter Orator und er ist ein wunderbarer, wie sagt man, Kandidat. Er ist ein wunderbarer Kandidat. Er ist kein guter Präsident, aber er ist ein wunderbarer Kandidat. Ja? Er weiß, wie das zu tun, und er gibt Menschen Hoffnung, aber die falsche Hoffnung. Und er verspricht Sachen, die er nicht tun kann. Aber er hat die Unterstützung von einem sehr großen Teil, einer Mehrheit, von einem amerikanischen Volk, und dort gibt es keine Konspiration, und wer ihn finanziert, unterstützt ihn, und wer den anderen Kandidaten unterstützen will, unterstützt den anderen Kandidaten. Es ist nicht so, als ob man den Amerikaner, diesen Präsident, gezwungen hat zu akzeptieren, sondern sie wollen das akzeptieren.
Danke, ich war auch im vergangenen Winter bei Ihrem Vortrag. Ich habe mir alle Ihre Wünsche gemerkt, weil sie ermöglichen, ganz schnell ganz viel Klarheit in unklare Köpfe zu bringen. Ich werde mir auch die von heute wieder lernen und entsprechend anwenden. Also recht vielen Dank dafür, auch dafür. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist klein und die andere ist groß. Also erstmal in Anführungsstrichen die kleine Frage. Israel hat an den Grenzen des Golan in Richtung Syrien ein Lazarett eingerichtet, in das sich die verletzten Kämpfer welcher Fraktion auch immer in Syrien begeben können, um sich ärztlich versorgen zu lassen. Man hat dabei Wunden zu versorgen, wie man die selten in Kriegen, die Israel selbst geführt hat, erlitten hat bei seinen eigenen Leuten, also völlig neue medizinische Probleme auch. Einige von diesen Kämpfern sind nach Verarztung in der Lage, wieder nach Syrien zurückzugehen, aber viele müssen auch im Lazarett bleiben und gepflegt werden. Meine Frage ist jetzt, welche Anerkennung und welchen Nutzen kann das politisch stiften in so einem Raum? Und die nächste Frage, hat es überhaupt je einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der im Nahen Osten irgendeinen guten Blick für die Verhältnisse gehabt hat?
Erst einmal, Anerkennung gibt es nicht, wird es nicht geben. Und ich erwarte sie überhaupt nicht. Israelis tun das, weil sie fühlen, dass sie das tun sollen. Und nicht nur gibt es keine Anerkennung, wie Israel gekommen ist nach Haiti und hat dort sehr geholfen mit einem Spital und so weiter, gab es gleich in der ganzen Öffentlichkeit die Idee, dass die Israelis sind dort gekommen, um Organe rauszunehmen von Haitien und sie nehmen für Juden. Ich habe das schon ein paar tausende Jahre gesehen und ich erwarte nicht, dass sich das ändert. Anerkennung wird es nicht geben. Und wo es Journalisten gibt, gibt es Verzerrung von alles. Also das ist ein Teil der Welt. Ja, also eine der Sachen, die man akzeptiert, es ist kalt im Winter und es ist heiß im Sommer und Israel kriegt keine Anerkennung. Das ist eine der Sachen der Natur. Und wir sollen weitermachen, was wir für richtig finden. Und wenn man uns dafür beschimpft, wunderbar. Und wenn man uns das anerkennt, auch wunderbar. Und man muss das überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist die erste Frage. Jetzt wegen amerikanischen Präsidenten, die große Mehrheit der amerikanischen Präsidenten haben das ja verstanden. Zum Beispiel Nixon, mehr wie jeder andere, er war kein Präsident, aber er hat einen großen Erfolg gehabt im Nahen Osten. Kissinger, der das sehr, sehr gut verstanden hat. Und ich glaube auch Johnson und Reagan und Bush Senior und Bush Junior und Clinton, die haben alle nur ein Problem und das ist amerikanisch. Die haben, kann man so sagen, einen terminalen Fall von Hoffnung, dass eigentlich, wenn man einen bösen, dafür sage ich, sie sind ein bisschen europäisch, wenn man einen bösen nett behandelt, wird er aufhören, böse zu sein. Das ist so eine Fantasie. Wunderbar. Ich meine, es gibt wunderbare Märchen darüber. Und Amerikaner haben Märchen gern. Aber Menschen glauben überhaupt dann an Märchen. Ja? Und dann haben sie geheiratet und ewig glücklich gelebt. Das hat ein Junggeselle geschrieben. Märchen sind Menschen haben Märchen gern. Also dieses Märchen, man kommt zu den Bösen und man benimmt sich zu denen nett und dann werden sie aufhören, böse zu sein, weil eigentlich in jedem Saddam Hussein gibt es einen kleinen Thomas Jefferson drinnen, den man nur rausbringen muss. Ja? Es ist sehr schwer, auch für Amerikaner und unmöglich für Europäer, zu verstehen, dass etwas wirklich Böses existieren kann. Weil man will doch glauben, dass die Welt ist wunderbar. Und man kann nicht, es ist schwer zu verstehen, dass wenn die Welt wunderbar ist, muss man erstes Mal den Bösen schlagen. Dann kann die Welt wunderbar sein. Aber nicht vorher. Aber wenn man spricht über den Nahen Osten verstehen, die große Mehrheit der Präsidenten haben einen großen Teil von der Realität im Nahen Osten verstanden. Nicht so gut wie ich, aber verstanden.
Vielen Dank. Ich bin Journalist mit türkischen Wurzeln. Meine Frage liegt auch also zum Thema Türkei. Es gab diesen Vorfall mit dem türkischen Schiff Marmara, diese Flotille. Also Ihrer Meinung nach, was haben die Initiatoren dann bezweckt mit diesem Schiff? Und warum hat sich Israel entschuldigt und was war ausschlaggebend dabei? Gab es einen Grund von Seiten der USA bei der Entschuldigung?
Erst einmal, was dort passiert ist, sind ein paar Barbaren gekommen aus der Türkei, die Terroristen sind. Und sie haben versucht, nach Gaza mit einem großen Schiff reinzubrechen, um zu öffnen eine Route, wo man viele Waffen nach Gaza bringen kann in große Schiffe. Und Israel hat das gestoppt. Jetzt, wir hatten unser Nachrichtendienst hat erwartet, dass dort Humanisten kommen. Und das war ein Fehler. Und wir haben dort viel zu wenig Gewalt benutzt, weil wir erwartet haben, dass das Demonstranten sind und wir wussten nicht, dass das Terroristen sind. Also unsere Soldaten sind von den Helikopter runtergekommen mit, wie nennt sich das, Paintguns.
Farbwaffen.
Die Farbe schießen, so ein Spiel, ja, um denen zu sagen, sie sind gelb oder weiß ich was. Und die Terroristen sollte man mit Scharfschießer...
Scharfe Munition.
Nein, mit Scharfschießer? Nein?
Scharfe Munition.
Nein, nicht scharfe Munition.
Scharfschützen. Scharfschützen. Snipers, you mean.
Snipers, ja.
Scharfschützen.
Scharfschützen. Man muss einen oder zwei mit Scharfschützen und dann die anderen verstehen das und es geht. Also waren wir dort nicht vorbereitet für Terroristen, sondern für Menschen, die protestieren kommen. Wir haben einen Fehler gemacht und dann haben sie sich so benommen, dass man musste gegen denen scharfe Munition nutzen und 9 sind ums Leben gekommen. Die Amerikaner wollten sehr, dass die Türken und die Israelis wieder zusammenkommen. Also unter Druck von Amerika hat Israel sich entschuldigt. So, aber es gibt gar nichts, wovon man... Aber es gibt diese primitive Einstellung für Menschen, die einen Minderheitskomplex haben und eigentlich Minderheit sind, dass man muss sich von denen entschuldigen. Hat sich Israel entschuldigt. Ja? Das tut man nicht für die Türken, das tut man für Obama. Macht ihn glücklich, haben wir uns entschuldigt. Unser Verhältnis mit der Türkei, soweit der Erdogan dort ist, wird nicht besser sein. Und kann nicht funktionieren. Das ist ein Barbarer und man kann mit ihm nichts erreichen, meiner Meinung nach.
Also war wieder sehr erfrischend, sehr schön. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum. Zwei Gründe könnte ich mir vorstellen und das dritte ist dann eine Frage. Der erste Grund ist systematisches Denken, also strukturelles Denken, die wir angefangen haben, ist nur dann brauchbar, wenn es sich selbst ad absurdum führt, sobald es das so verlässt, es selbst sich zu tun wird. Und dieser Gefahr sind Sie einerseits gekonnt erleben und andererseits sind Sie ebenso gekonnt wieder darüber hinweggaloppiert.
Ich habe eine Schwierigkeit zu verstehen, dass Sie scheinbar das Mikrofon oder etwas...
Für mich hört sich das klar, das ist so besser.
Ja, ich werde jetzt versuchen, ja.
Also strukturelles Denken, mit dem Sie angefangen haben, hat...
Frage, bitte.
Was? Die Frage ist ganz einfach, wenn alles Vollidioten sind in der Welt, wo sind die Chinesen? Sind das auch Idioten, die kamen so gar nicht vor? Und das hat mich interessiert an der Erfolgsgeschichte Amerikas, die möglicherweise durch die Chinesen begrenzt wird. Die zweite Frage lasse ich ab. Okay.
Ich habe nicht gesagt und ich glaube nicht, dass alle Idioten sind. Ich sage nur, dass wenn man sich die Politik ansieht und man zum Beispiel im Nahen Osten gibt es enorm wichtige Fragen und dann der Außenminister von Amerika beschäftigt sich mit den Palästinensern und ist obsessiv mit den Palästinensern. Wozu? Was ist die Wichtigkeit von dieser Frage? Ja? Als Israeli will ich dort rausziehen, einseitig. Aber dass Amerika sich damit beschäftigt, wenn Ägypten so wichtig ist, wenn Iran so wichtig ist, wenn Saudi-Arabien und Syrien und so weiter, und er vergeudet seine Zeit mit diesen... Also es ist nicht, dass jeder ein Idiot ist, aber wenn man sich ansieht, wo der Schwerpunkt liegt bei den Europäern, ist das hauptsächlich, damit die Europäer sich gut fühlen, dass sie etwas getan haben. Das ist so, eigentlich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Beschäftigung, therapeutische Beschäftigung, gibt es sowas? Ja? Therapeutische Beschäftigung. Man will sich mit etwas beschäftigen, weil Menschen sich besser fühlen damit. Also nicht, dass das Idioten sind, sondern sie haben andere Bedürfnisse. Ich kann das verstehen. Ich darf das nicht ernst nehmen, aber ich kann das verstehen. Und es gibt auch viele, und das haben mir gesagt ein paar Menschen, die sehr hoch sind in den Regierungen in Europa, sie haben meine Analyse gehört und dann sagen sie mir, wissen Sie, wir sind ganz Ihrer Meinung und wir glauben, Ihre Analyse ist die beste, die man nur haben kann. Und wir sind einverstanden mit einem sehr großen Teil damit, aber wir können nicht so eine Politik treiben, weil sonst werden wir verlieren die Legitimation von unseren Eliten. Ja? Und das Problem ist, dass die Journalisten und die Professoren und die Leiter von der Öffentlichkeit sich den Nahen Osten ansehen, so wie sich das der kleine Moritz vorstellt. Ja, also man lebt in einer Welt, und das ist hauptsächlich mit Intellektuellen. Es gibt dieses Problem mit Intellektuellen, desto mehr man weiß, desto weniger man versteht. Ja, und es ist sehr schwierig, auch etwas Neues zu lernen und auch nicht vergessen Common Sense. Und manchmal die Blödesten sind die Gebildesten. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mich frage über Demokratie, was haben gedacht, und das ist wunderbar hier in Ostberlin zu sagen, erst einmal George Bernard Shaw, ja, und auch Bertolt Brecht, ja. Die waren doch sehr groß in ihren, und beide haben Stalin unterstützt. Und sie haben gesagt, die westliche Demokratie ist schrecklich, weil sie unperfekt ist. Und Stalin war perfekt, auf einer anderen Seite aber perfekt. Und sie waren für den Perfekten. Das Problem ist sehr oft mit den Intellektuellen. Wie kann ich das sagen, ein bisschen höflich, die Klügsten sind sie nicht. Ja? Ich habe mein ganzes Leben in der Universität verbracht. Und die Klügsten habe ich nicht dort gefunden. Nicht dort gefunden.
Mein Name ist Schmid, ich bin einer jener schrecklichen Journalisten, die Sie erwähnt haben, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung hier in Berlin. Es ist Mode geworden, eine große und eine kleine Frage zu stellen. Ich stelle zwei haargenau gleich große. Erstens ein Eindruck, ich war oft in dem Gebiet oder relativ, eine gewisse Gegenläufigkeit, und ich habe doch etwas Positives entdeckt, nämlich in der Arabellion, dass sich diese Chimäre, Israel sei an allem schuld, an allem Unglück auf der Welt irgendwie verflüchtigt hat, zumindest für ein paar Monate. Haben Sie das Gefühl, das sei etwas Positives da gewesen? Also man hat, es wurde ja den Arabern von Marokko bis Indonesien eingebläut, Israel sei eigentlich an all ihrem Leid schuld. Es war eine sehr klare Fokussierung auf dieses Problem. Und dann hat sich herausgestellt, dass eben, Sie haben sie erwähnt, das palästinensische Problem hat null zu tun mit den Problemen in den arabischen Ländern. Und diese Erkenntnis, dass die Araber eben Mühe haben mit ihren autoritären Führern, hat sich zumindest für eine Weile durchgesetzt. Erste Frage also, haben Sie das Gefühl, dass dieses Sentiment noch immer existiert und dass es eine Auswirkung hat? Zweite Frage, jetzt scheitert die Arabellion immer mehr, kommen wieder autoritäre Führer an die Macht. Ist es nicht so, dass diese Führer der Versuchung wieder erliegen könnten, zum alten Konzept zurückzukehren und eben wieder die Israel wieder als Bösewicht in der Region zu zeichnen, um von ihren Defiziten abzulenken? Danke.
Erst einmal will ich sagen, dass unter den Journalisten eine Ausnahme gibt. Ich weiß nicht, ob Sie einer davon sind, aber das Problem ist, dass Journalisten zum Nahen Osten kommen auf 3 Tage und dann schreiben sie ein Buch nach 3 Tagen und das Buch heißt Der Nahost gestern, heute, morgen. Ja? Und das Problem ist, dass die große Mehrheit von denen gar nichts wissen und gar nichts verstehen und heute sind sie im Nahen Osten und morgen sind sie in Kambodschen und so weiter. Und eigentlich, man versteht nicht, dass der Beruf von Journalisten ist, von komplizierten Fragen etwas ganz einfach zu tun, weil eigentlich, was Journalisten verkaufen, ist die Illusion, dass wir verstehen, was in der Welt passiert. Und vor 200 Jahren haben Menschen nichts verstanden und sie wussten, sie wissen gar nichts. Und heute verstehen sie gar nichts, aber sie haben die Bilder gesehen und ein Video, da glauben sie, sie verstehen etwas. Aber es gibt auch große Ausnahmen, auch Zeitungen, die wunderbar sind, zum Beispiel der Economist, auch wenn sie nicht besonders freundlich sind für Israel, aber eine gute Zeitung. Es gibt andere Zeitungen, inklusive die Zeitung, die Sie erwähnt haben. Aber dort gibt es Ups und Downs. Jetzt wegen Israel, Schuld auf alles, das kann sich nicht ändern. Ich habe mal erwartet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Protokolle von den Wiesen von Zion nicht so populär seien, wir haben das heute in der ganzen Welt. Die Juden kontrollieren die ganze Welt. Und es wäre wunderbar, ich möchte so die ganze Welt manipulieren und kontrollieren. Aber das kommt nicht nur von den alten Antisemiten, sondern sogar von Walton Mersheimer, von Harvard oder von Princeton. Diese Idee, dass man kontrolliert. Und die Araber, bei denen ist es noch stärker. Jetzt sind sie im Moment, ist der Fokus im Moment nicht darauf, sondern auf andere Sachen. Ja, es kommt zurück. Ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, es kommt zurück. Und es kommt zurück in Formen, die man sich nicht vorstellen kann. Zum Beispiel nur letztlich hat man in Ägypten, war man überzeugt, dass Israel ein, wie sagt man, Shark?
Ein Hai.
Ein Hai geschickt hat, um eine Touristin in Sharm el-Sheikh zu beißen. Und der Mossad, das war ein Hai von dem Mossad und so weiter. Und ich werde vielleicht versuchen, diesen Hai persönlich zu kennen und ihm zu danken, weil er so Israel geholfen hat. Wenn ich von meiner eigenen Erfahrung was erzählen kann, das war schon ein paar Jahre, war es sehr populär in Ägypten zu erzählen, dass Israel verteilt Kaugummi in Ägypten, das Frauen sexuelle Lust gibt. Und die Idee war, dass wir wollen so die ägyptische Familie ruinieren. Und in dieser Zeit hat mich eine amerikanische Universität eingeladen, damit ich über Ägypten spreche, weil ich auch ein Buch über Ägypten geschrieben habe. Und dann 2 Monate vor diesem Seminar haben sie sich erinnert, dass von der ganzen Welt haben sie nur gebracht einen, der über Ägypten redet und der kommt aus Israel und das ist schrecklich und das ist politisch inkorrekt und so weiter, haben sie gleich gebracht, ein Professor aus Ägypten und ein Diplomat aus Washington, einen ägyptischen Diplomat aus Washington und wir drei haben den Seminar geführt. Und dann habe ich den Studenten und der Fakultät diese Geschichte erzählt mit dem Kaugummi und am Ende, nur um mich selbst zu amüsieren, habe ich gesagt, wie ich das gelesen habe in der ägyptischen Zeitung, bin ich gleich gegangen zu meinen Freundinnen in den Mossad und ich habe sie gebeten, vielleicht haben sie ein bisschen Kaugummi noch bei sich, weil es klappt bei mir schon nicht so leicht, ich möchte das benutzen mit meinen Freundinnen und so weiter. Und in diesem Moment springen die beide und sagen, er sieht, er gibt es zu. Und 150 Studenten lachen sie aus und sie verstehen nicht, was passiert ist. Ja? Und dann habe ich den Studenten gesagt, jetzt seht euch das mal an. In 1,5 Minuten werde ich die beiden überzeugen, dass sie Unrecht haben, aber weil ich weiß, wie sie denken. Aber ihr werdet sehen, in eineinhalb Minuten werde ich sie überzeugen. Und ich habe denen gesagt, hört mal zu, wenn wir wirklich so ein Kaugummi hätten, wären wir die stärkste Nation der Welt. Weil was will die Welt wirklich? Was, Öl? Nein, wir wollen so ein Kaugummi. Das ist eigentlich, was wir alle wollen. Also wenn wir sowas hätten, hätten wir das den Araber gegeben. Ja? Und weil ich weiß, wie man da, und dann sagen die beiden, ah ja, das muss man sich jetzt wieder überlegen und so weiter. Und der Hai wird kommen und der Kaugummi wird kommen. Und er wird nicht nur kommen von der arabischen Welt, er kommt von Europa und er kommt von Amerika. Und wir sind in Kontrolle von den Banken und wir haben Kontrolle über alles. Wieder, es ist heiß im Sommer und es ist kalt im Winter und die Juden sind an alles schuldig. Das ist ein Teil der Welt. Jetzt, wenn ich wäre ein schwacher Jude, der unter Bedrohung lebt, weiß ich, was man mir machen kann, hätte es mich erschreckt. Aber heute, was kann man mir machen? Ich bin so stark, da kann ich lachen. Ich kann mir leisten zu sagen, das ist wunderbar, das ist humoristisch. Man kann sich darüber, darüber lachen, man muss es nicht zu ernst nehmen.
So, mein Name ist Michael, ich bin Dolmetscher. Die Frage ist, angesichts der Forderung Israels von den Palästinensern, Israel als jüdisches Staat anzuerkennen. Meine Frage, ist Israel eine Nation? Die zweite Frage, die israelische Politik, immer mehr Siedlungen aufzubauen. Was ist der Sinn dahinter, wenn man, zumindest so lehrt uns die Geschichte, diese Siedlungen werden aufgeräumt. Ja? Die werden bis zum letzten Zentimeter geräumt. Was ist der Sinn dahinter?
Ja, ich freue mich erst einmal, dass Sie die Zukunft so gut wissen. Ja, und bisher war eine andere Realität dort da. Die Palästinenser wollten immer und wollen heute und sagen das ganz deutlich, erst einmal die Westufer kriegen und dann Israel zu untergraben, demografisch mit, was sie nennen, Zurückkehrrecht. Und weil sie das verlangen, muss man sie zwingen, das zu verneinen. Weil eigentlich, was verlangt man von Israel? Man sagt, für Frieden kann man die aus der Westufer rausziehen. Was ist Frieden? Frieden ist nicht, dass man sagt, erst einmal will ich das kriegen und dann will ich dich ruinieren, durch Demografie und untergraben. Wenn die Araber zumindest so zu sagen haben, was sie dann tun machen, ist eine andere Frage. Aber wenn sie sogar das nicht bereit sind zu versprechen, wenn sie sagen, wir werden euch untergraben, dann muss man sagen, das hat mit Frieden gar nichts zu tun. Also mit Ägypten gab es dieses Problem nicht. Die Ägypter wollten den Sinai und haben den Sinai gekriegt und damit ist die Frage geschlossen. Die Palästinenser sagen sehr klar, die Juden haben kein Recht, einen Staat zu haben. Die Existenz von Israel ist illegitim. Also das Kleine, das sie geben können für Frieden, ist zu sagen, wir akzeptieren, dass Israel legitim ist. Und da kann man sowas verlangen. Jetzt, was sind die Juden? Ich erstaune mich, dass die Frage noch darstellt, aber ich bin bereit, sie zu beantworten. Die Juden sind ein Volk, die sind keine Religion. Es gibt auch die Religion. Und für viele hunderte Jahre konnte man nicht ein Jude sein, ohne religiös zu sein. Ich bin ganz säkulär. Ja, ich glaube, ein Jude muss 613 Sachen tun. Für mich sogar gibt es nicht nur die 630, sogar die 10 Gebote. Ich bin sehr selektiv. Eins verstehe ich überhaupt nicht und das andere hätte das ganze Spaß meines Lebens weggenommen. Also ich habe mit Religion gar nichts zu tun, aber ich bin ein Jude, weil ich ein Teil des jüdischen Volkes bin. Ja? Und die Juden sind ein Volk, Punkt. Und wenn die Araber das nicht erkennen, haben sie eine Schwierigkeit. Und man soll das von denen verlangen. Sie wollen von uns, dass wenn sie versucht haben, uns zu schlachten, wir jetzt denen noch eine Chance geben, wieder zu versuchen. Jetzt, wenn sie sogar sagen, ganz klar, dass die Juden sind kein Volk und sie haben kein Recht auf einen Staat, kann man nicht über Frieden sprechen. Jetzt, ich persönlich, das ist jetzt meine Politik, bis jetzt habe ich erklärt die Position von Israel, ich gebe Ihnen meine Politik. Frieden wird es nicht geben. Nicht, sicherlich nicht mit den Palästinensern. Das ist nicht eine Möglichkeit. Aber ich will rausziehen von der großen Mehrheit von der Westufer, nicht weil es den Arabern gebührt, es gebührt denen nicht, nicht weil es Frieden bringt, es wird keinen Frieden bringen, sondern weil ich nicht mit denen zusammenleben will im selben Staat. Ich will nicht. Ich will mit produktiven Menschen leben, ich will mit Menschen leben, die sich so nicht so benehmen, wie die Palästinenser untereinander sich benehmen. Das ist ein anderes Volk und ich will nicht mit einem anderen Volk zusammenleben. Und ich bin glücklich, dass wenn Sie mit den Territorien, die für mich historisch sehr wichtig sind und auch von Sicherheitsstandpunkt sehr wichtig ist, ich bin bereit, über diesen Territorien zu verzichten, damit ich mit denen nicht zusammenleben muss. Und ich habe unterstützt und auch den Sharon überzeugt, von Gaza einseitig rauszuziehen. Und ich will auch von der Westufer, von einem großen Teil von der Westufer rauszuziehen, einseitig. Und dann wäre ich bestimmt, welche Siedlungen bleiben und welche Siedlungen weggeschafft werden. Die Siedlungen in den Siedlungenblocks, wo ungefähr 80% von den Siedlern sitzen, werden in Israel bleiben. Und die anderen werden wir abschaffen. Und wenn es den Palästinensern nicht gefällt, sowieso gefällt denen unsere Existenz nicht. Da wird denen auch das nicht gefallen, alles wird denen nicht gefallen. Und wenn ihnen unsere Existenz nicht gefällt, soll es nicht gefallen.
Andreas Behnheim mit Israel Forum, vielen Dank auch von mir. Sie haben über die arabischen Gesellschaften, arabischen Regimes und über die iranische Gesellschaft, die iranische Regime geredet. Und über den Unterschied zwischen beiden. Meine Frage ist, was heißt das bezüglich des iranischen Atomprogramms? Ist das eine Sache, die die ganze Konstellation verändert? Und was heißt das in der aktuellen Situation für Israel? Es scheint ja so, dass die Möglichkeit für Israel, dagegen vorzugehen, momentan vom Tisch ist, weil eben diese Konstellation durch diesen Atomdeal es jedenfalls sehr schwer möglich zu machen scheint. Was sagen Sie dazu?
Wegen der amerikanischen Politik und hauptsächlich Obama ist Iran schon heute ein Threshold State wieder.
Schwellenstaat.
Schwellenstaat.
Nuklearer Schwellenstaat.
Nuklearer Schwellenstaat. Die Frage ist heute, wird es für denen 3 Jahre dauern oder 3 Wochen dauern? Das sind die 2 extreme Möglichkeiten. Und leider, die Politik von Amerika ist so kontraproduktiv, dass ich glaube, dass die Iraner sehr nah dazukommen können. Das Problem ist hauptsächlich, dass der ganze Nahost nuklear wird. Die Saudis werden die Ersten sein, weil sie schon eine Bombe haben in Islamabad und sie müssen das nur kriegen. Sie haben schon dafür bezahlt. Die Ägypter und die Türken werden keine andere Möglichkeit haben. Jeder Barbare in dieser Region wird wollen eine Kernwaffe haben. Die Syrer haben das schon versucht, die Libyen haben das schon versucht. Das sind Nationen, wo es überhaupt denen nicht stört, wenn ihre Kinder nichts zu essen haben. Sie wollen Waffen haben. Das ist wieder eine Frage der Kultur. Im Jemen zum Beispiel, einer der ärmsten Plätze in der arabischen Welt, hat die Bevölkerung einen Durchschnitt von 3 AK-47, ja, also Assault-Rifles, per Person. Jetzt, ich kann verstehen zwei, ja, ein für Weekend und das andere für andere Tage, oder vielleicht, damit man koscher ist, ein fleischiges und ein milchiges. Warum man das dritte braucht, das muss man die arabische politische Kultur verstehen. Ja? Wo es wichtiger ist für jemand, ein drittes Gewehr zu haben, als seine Kinder was zu essen haben. Und in dieser Umgebung ist das enorm gefährlich, nicht nur für den Nahen Osten, sondern für die ganze Welt. Weil dann kommt die Brasilianer und die Argentiner und weiß ich, Hugo Chavez ist nicht dort schon, aber der neue Clown, der dort sitzt in Venezuela, und jeder Kuckuck in der Welt hat nukleare Waffen, und dann sieht die Welt anders aus, nicht nur der Nahen Osten sieht anders aus. Und Obama hatte die Möglichkeit, darüber etwas zu tun, und er hat getan, was er getan hat. Und das ist eine sehr schwere Lage. Israel muss vorbereitet sein, nicht, dass man morgen auf Israel eine Atomwaffe schmeißt, sondern dass die nicht-nukleare, die konventionelle Provokationen von den Radikalen immer höher und höher sind, weil sie falsch, ich sage wieder, falsch erwarten werden, dass sie einen nuklearen Schirm haben von Iran. Die Iraner werden das nicht geben. Aber die Barbaren, die Radikalen, die Israel angreifen müssen, weil sie nicht anders leben können, diese Elemente in der arabischen Welt werden jetzt die Provokationen auf einer höheren Ebene haben. Und das ist eine Schwierigkeit für Israel. Aber wieder, ein starkes Israel kann damit, kann das behandeln, aber der Impact auf der ganzen Region und auf der ganzen Welt ist etwas, das wir für Generationen zahlen werden, die Schwäche von Obama.
Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Dennis Müller, ich bin Student der Islamwissenschaft und der Judaistik und gehe mit vielen, was Sie sagen, d'accord, aber wenn Sie von der sehr starken israelischen Zivilgesellschaft sprechen, dann frage ich mich doch, wie es dann zu den großen Demonstrationen kommt, in Tel Aviv vor allem der säkularen, bald Minderheit, wenn man sich die Geburten anschaut, und wie lange kann man da noch wirklich von einem starken Israel sprechen, also um mal die innere Sicht zu sehen.
Ich gebe zu, dass die größte Bedrohung für Israel sind die Ultraorthodoxen. Die sind die Feinde vom jüdischen Volk und die sind das Schlimmste, was nur passieren kann zu Israel. Aber jetzt wollen wir mal die Sache in Proportion sehen. Wir sprechen über 15% von der israelischen Bevölkerung. Das Problem ist, sie haben viele Kinder und in der Zukunft kann sich das ändern. Aber diese Zukunft hängt von uns ab. Weil wenn wir aufhören, sie zu finanzieren und es möglich machen, für denen wie Parasiten in Israel zu leben, und sie leben wie Parasiten, ja, sie arbeiten nicht, sie dienen nicht im Militär und sie sind Parasiten. Aber das hängt von uns ab. Und wir können das aufhören, weil im Moment, wo wir denen die Milliarden nicht geben, wenn sie müssen arbeiten. Und wenn sie arbeiten müssen, dann ist das was ganz anderes, auch mit der Zahl der Kinder und auch mit der Modernisierung und so weiter. Und wir haben die ersten Stufen dort erreicht. Wir haben eine Regierung ohne Ultraorthodoxen. Jetzt, das hat mit den die große Demonstration, weil die anderen waren winzig, es gab nur eine, gar nichts zu tun. Diese Demonstration habe ich damals unterstützt. Und diese Demonstration hat gesagt, wir, das heißt die Zinsen zahlen, nicht Zinsen,
Steuern.
Wir Steuer zahlen und im Militär dienen und so weiter, wir kriegen nicht, was uns gebührt. Und das war sehr ruhig. Ich glaube, es gab in der ganzen demokratischen Welt nicht so eine zivilisierte Demonstration, wie wir in Tel Aviv hatten. Nicht ein Fenster gebrochen, nichts, gar nichts. Menschen sind zur Demonstration gekommen mit ihren kleinen Kindern. Es war ein Happening. Und es hat gesagt, hey, wir kriegen nicht genug. Das ist für mich ein Signal von einer starken Gesellschaft. Ja? Wo, wenn jemand nicht zufrieden ist, auf einer friedlichen Form geht man auf die Straße und man sagt, hört uns zu, ihr habt etwas getan, das uns nicht gefällt, ändert das. Jetzt hat man genug geändert? Nein. Sind wir in der richtigen Richtung? Ja. Sollen wir das viel schneller und viel stärker machen? Ja, ich bin der Meinung, dass es... Aber das untergrabt nicht die Idee von einer starken Gesellschaft, das ist ein Symptom von einer starken Gesellschaft. So benimmt sich eine starke, demokratische, offene Gesellschaft, wenn man nicht zufrieden ist